Mensch, ist das nicht eine coole Idee? Da überraschen wir die anderen Gemeinden, katholisch, evangelisch, Pfingstler, Baptisten und noch eine ganze Reihe anderer freien Gemeinden. Hammer, oder?
Also ich habe so richtig die Idee von einem Netzwerk länderübergreifend. Deutschland, Aachen hier, Belgien, Niederlande. Und ich glaube, Gott, der wird auch meine Vision richtig cool finden.
Davon wird man reden, von diesem Netzwerk.
Auf jeden Fall.
Nur, ich meine, wenn wir jetzt nach Holland und Belgien gehen, da wo ich mir schon so ein bisschen Gedanken darüber mache, wie ist denn das eigentlich mit der Sprache? Ich meine, Französisch, Niederländisch.
Aber Philipp, wir haben doch den Heiligen Geist. Und es gibt Sprachenwunder. Wo siehst du das Problem?
Ja, stimmt auch wieder. Ist das nicht eine klasse Idee, Günther?
Nein.
Also, Günther, immer du als Bedenkenträger hier. Wahrscheinlich willst du uns jetzt wieder erzählen, falscher Zeitpunkt, klappt ohnehin nicht. Oder siehst du das anders?
Ja, wenn du das so siehst, dann machen wir es eben alleine. Also musst du nicht mitmachen, wenn du keinen Bock hast.
Wir wollen zumindest los und Gottes Wunder sehen und erleben.
Genau, lass uns gehen.
Genau.
Ach, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Jetzt waren zwar 27 Leute da, aber keine Zeit, keine Lust.
Oh nee, ich verstehe das auch nicht. Dann hatten sie so wichtige Dinge stattdessen vor, wie ihr Gemeindefest vorzubereiten. Die waren gar nicht offen für unsere Ideen.
Ja, keine Ahnung. War es vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt?
Ja, und in Maastricht, die haben mich überhaupt nicht verstanden. Also,
Ach, da kommt ja unser Hellseher. Na, zufrieden? Vielleicht hätten wir einfach mehr beten müssen oder mehr auf den Allerhöchsten hören sollen.
Hellseher, nein. Zufrieden, nein. Hören und beten, ja.
Ja, wir haben eine Predigtserie im Moment, die wir überschrieben haben mit das David-Prinzip. Erfolgreich im Leben Hindernisse überwinden. Diese Predigtserie orientieren wir an einem Buch von Leif Hetland, das ist ein norwegischer Pastor. Giant Slayers ist das Buch, also Gigantenbezwinger, wenn man es wörtlich übersetzen möchte. Und wir haben heute die dritte Einheit, also für diejenigen, die neugierig sind und vielleicht Lust haben, sich das Buch zu holen, es ist das dritte Kapitel. Und es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und in dem kurzen Anspiel, was wir gerade hatten, war ja offensichtlich nicht so richtig der richtige Zeitpunkt. Vielleicht war es auch nicht der richtige Ort und die Idee war an sich gar nicht schlecht. Und ich meine, das Event, um das es ging, dieses ökumenische Netzwerk, das wäre ja schon eine fromme Idee, oder? Apropos frommes Event oder ja, was man so christlich macht. Vor vielen Jahren, nachdem ich Zivildienst gemacht habe, bin ich in Toronto gewesen. Da ist die Toronto Airport Christian Fellowship. Das ist eine Kirche, die eine Schule angegliedert haben, wo verschiedene Kurse angeboten werden, Bibelschule oder auch was das Thema, also verschiedene Glaubensthemen angeht, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich war 5 Monate dort und vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es war nicht alles Glanz und Gloria, ja, aber es war mein Ort und meine Zeit. Ich hatte dieses Gefühl, einfach richtig da zu sein. Es stimmte alles. Kennt ihr solche Momente? Vielleicht denkst du auch, ja, solche Momente passieren einfach oder ja, dann halt eben nicht. So quasi wie so ein positives Schicksal, das völlig zufällig kommt und geht. Und ich sehe immer wieder viele Menschen, die ja wie an so ein Schicksal glauben und ihre Hoffnung auf ein gutes Schicksal setzen. Heute ist mir das Schicksal wohlgesonnen. heute habe ich ein gutes Omen. Oder wenn es dann mal schlecht läuft, da hat das Schicksal wieder zugeschlagen. Und für mich klingt es irgendwie wie so ein Abhängigsein von so einem anonymen Etwas, das dann einfach Schicksal genannt wird. Also ich bin da lieber unabhängig. Vielleicht denkst du auch ein bisschen ähnlich wie ich, dass es dieses Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, einfach ein besonderer Moment ist. Ein Glücksgefühl. Alles stimmt. Der Moment ist perfekt. Herrlich. Aber wer bestimmt eigentlich, was der richtige Ort ist? Was der richtige Zeitpunkt ist? Was dann auch passt? Die Antwort ist vielleicht weniger fromm, als ihr erwarten würdet. Ich würde einfach sagen, ich. Ich meine, es ist ja mein Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Für mich ist dann einfach alles stimmig. Ich fühle mich dann im Einklang mit mir selbst und dem Universum. Und das ist doch mega gut. Und das wünsche ich uns allen. Es ist halt nur nicht alles. Es gibt mehr. Es reicht nämlich nicht einfach aus, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich muss auch das Richtige tun. Wenn ich einfach nur diesen schönen Moment genieße, dieses Gefühl, ach, es stimmt jetzt alles, ja, dann ist dieser Moment irgendwann vorbei und dann ist alles beim Alten, hat sich nichts verändert. Und dann kann es sein, dass ich wie so von diesem schönen Moment zu schönen Moment hechte, vielleicht auch jahrelang danach suche, wann kommt denn das nächste Mal dieser Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt stimmt wieder alles, jetzt bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jetzt ist es harmonisch. Wenn ich nur da bin und nichts tue, wird sich nichts verändern. Und wenn ich möchte, dass sich in meinem Leben was verändert, dann muss ich auch was tun. Aber wann ist es dran, etwas zu tun, Veränderung vorzunehmen? Und in dieser Predigtserie über das David-Prinzip, wo es darum geht, Hindernisse erfolgreich zu überwinden, wollen wir das mit dieser Frage anschauen. Also, wann soll ich welche Hindernisse in meinem Leben anpacken? Wann ist zumindest ein guter Zeitpunkt dafür? Ich meine, muss er vielleicht nicht direkt der ganz perfekte, ideale Zeitpunkt sein? Wann der richtige Zeitpunkt für dich ist, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich kann es mir selber schon für mich kaum sagen, wann der richtige Zeitpunkt für Sachen ist. Aber wir können lernen, das zu erkennen in unserem Leben, wann es dran ist. Wann es sich stimmig anfühlt, etwas zu tun oder zu lassen. Und das sehen wir besonders auch in der Geschichte von David und Goliath. Das ist so die zentrale Geschichte, um die sich diese Predigtserie und das Buch drehen. Eine bekannte Geschichte von einem kleinen Hirtenjungen, der diesen Riesenkrieger von Goliath überwindet, einfach mit einer kleinen Steinschleuder. Jetzt stelle ich mir vor, wie David da ist und Goliath. Und David hat ja offensichtlich erkannt, dass er dazu berufen ist, diesen Riesen zu besiegen. Sonst wäre er ja nicht zum König gegangen und hat gesagt, hier, ich könnte dafür kämpfen. Offensichtlich hatte er auch das Gefühl, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist dafür. Aber wodurch um alles in der Welt war David bereit, auch diesen Schritt zu gehen, auf den Riesen zuzulaufen? Er hat doch gewusst, dass dieser Kampf über das Leben von Tausenden und das Schicksal von einem ganzen Volk entscheidet. Wenn ich mir vorstelle, wie ich in dieser Situation von David stehen würde oder wie wir heute in viel weniger krassen Situationen uns verhalten, ich weiß nicht, das ist irgendwie unbequem. Ich meine, wie häufig haben wir eine Ahnung von dem, was wir tun sollten? Vielleicht auch eine Vorstellung, wann das ungefähr passieren könnte. Und wie oft haben wir dann entweder keinen Bock oder keinen Mut? Manchmal kommt es auch versteckter. Eigentlich könnte ich. Vielleicht sollte ich ja mal. Ich müsste nur noch. Ich könnte ja. Versteckt sich nicht hinter solchen Worten oft wie so ein kleiner Mini-Goliath? So ein kleiner Riese, wo wir so einen Bogen drumherum machen und sagen so, nee, heute nicht, keine Lust. Heute sind wir nicht bereit. Ich bin's leid, ich will diese Riesen loswerden. Und ich sehe mich ja selber, wie oft ich dieses hätte, müsste, könnte, sollte eigentlich irgendwie veranstalten in meinem Leben. Also was hat David bereit gemacht, in diesen Kampf reinzugehen und zu sagen, ja, ich kämpfe für Goliath, ich empfinde es als meine Berufung und ich ziehe das durch. Ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen aus dem ersten Buch Samuel, das ist im Alten Testament, wo viel von der Geschichte von König David aufgeschrieben ist. Das ist im ersten Buch, Kapitel 17, Vers 12 und folgende. David war der Sohn eines Ephraititers namens Isai aus Bethlehem in Juda, der 8 Söhne hatte. Zur Zeit Sauls, also es war der erste König von Israel, war Isai bereits alt und betagt. David aber war der Jüngste. Die 3 Ältesten waren Saul gefolgt. David kehrte öfters vom Hof Sauls nach Bethlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. David hat also als Teenager zu Hause im Familienbetrieb gearbeitet und nebenbei am Königshof als Musiker gejobbt. Wir lesen weiter. Der Philister, also Goliath, kam jeden Morgen und Abend und stellte sich hin, 40 Tage lang. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder ein Eva von diesem gerösteten Korn und diese 10 Brote und lauf damit zu ihnen ins Lager. Und diese 10 Käse bring dem Obersten der Tausendschaft. Sieh nach, ob es deinen Brüdern gut geht, und lass dir ein Pfand als Lebenszeichen von ihnen geben. Saul ist mit ihnen und all den anderen Israeliten im Terebintental und sie kämpfen gegen die Philister. David brach früh am Morgen auf, überließ die Herde einem Wächter, lud die Sachen auf und ging, wie ihm Isai befohlen hatte. David wächst als jüngstes Kind in einer Hirtenfamilie in Bethlehem auf. Ich stelle mir das Hirtensein jetzt mal so ein bisschen romantischer vor. Also David hatte eine Menge Zeit, neben dem Schafehüten, sich Sonnenuntergänge anzuschauen, Figuren zu schnitzen. Und viele Psalmen sind ja auch von David geschrieben. Also er wird offensichtlich als Teenager schon Zeit damit verbracht haben, Lieder zu schreiben und zu singen. Und so stelle ich mir David vor, wie er da auf diesem Hügel sitzt, den Sonnenuntergang vor sich sieht. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Plötzlich kommt ein Bär, versucht ein Schaf zu reißen. David springt auf, nimmt die Schleuder, er legt den Bär. Der Bär hat keine Chance. David hat gelernt, in den Situationen beides zu haben. Den Moment zu genießen, wachsam zu sein und sich in Aufgaben und den Herausforderungen zu stellen, mit denen er konfrontiert war. Und für David waren es nicht nur die Bären, die eine Bedrohung da waren. Alleinsein kann auch eine super zermürbende Herausforderung sein. Stell dir vor, du sitzt tagelang auf dieser Wiese und alles, was du hörst, Aber David war seiner Aufgabe und seiner persönlichen Entwicklung treu. Er hat sozusagen seine Hausaufgaben gemacht. Er hat gelernt, das anzunehmen, was in seiner aktuellen Lebensphase dran war. Das so zu nehmen, zu genießen, die Schritte zu gehen. Und wenn Themen hochkamen, hat er das angegangen. Er hat gelernt, Bären zu besiegen. Er hat gelernt, seine Schafe zu behüten, sich zu kümmern, sich zu stellen. Und das Wichtigste aber, was er gelernt hat in dieser Zeit, war Gott zu vertrauen. Zu vertrauen, dass Gott ihn versorgt, dass er zu ihm steht, mit ihm ist. Und das war sein größter Schatz, den er hatte, als er sich Goliath gegenüber gesehen hat. Das hat ihn bereit gemacht, dieses Gottvertrauen, sich diesem Riesen zu stellen und zu kämpfen. Und dieses Gottvertrauen hat David den Sieg gebracht. Unser Leben heute hat ja in der Regel höchstens im übertragenen Sinne was mit blökenden Schafen zu tun. Aber wir können von David hier in dieser Geschichte 2 Lektionen lernen, auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Lektionen, die uns helfen, Hindernisse in unserem Leben zu überwinden. Und die erste Lektion ist, dass David gesehen hat, dass sein Leben eine Vorbereitung war für Gottes Zeitpunkte. Bevor dieser ganze Kampf mit Goliath stattgefunden hat, ich schätze mal ein paar Jahre vorher, war David noch jünger, noch jugendlicher und er ist zum König gesalbt worden. Und offensichtlich war das nicht dran, dass er auch direkt König war. Und dementsprechend konnte David das einfacher annehmen für sich, dass das, wozu er berufen war, noch nicht stattfand. Das war ein Weg dahin. Sein Leben war eine Vorbereitung in Richtung dieser Berufung als König. Und auch heute ist unser Leben immer wieder auch eine Vorbereitung für das, was Gott als Nächstes für uns hat. Für das, was vielleicht auch ganz profan einfach in einer neuen Lebensphase für uns dran ist. Vielleicht kommen wir gerade in die Schule. Letzte Woche war ja Einschulung. Ist was Neues dran. Dann fangen wir an zu studieren oder machen eine Ausbildung. Ist was Neues dran. Wir lernen Partner kennen. Heiraten. Ist was Neues dran. Irgendwann kommt der erste Job. Vielleicht dann die Rente. Immer wieder gibt es Phasen, wo was Neues dran ist. Nehmen wir die Sachen so, wie sie sind. Nehmen wir es an, dass in jeder Lebensphase Gott uns was schenken möchte, was wir genießen dürfen? Oder hechten wir durch und sagen, wuff? Stellen wir uns auch den Hindernissen und den Themen, die in diesen Lebensphasen da sind? Also jede Lebensphase hat ja ihre Herausforderungen. Mein Leben als Vorbereitung auf Gottes Zeitpunkte verstehen. Ich sehe da zum einen auch unsere ganzen Beziehungen drin. Ich bin ständig dabei zu lernen, mit Menschen gut umzugehen. Besonders auch in Konflikten respektvoll und wertschätzend zu sein. Meinen Job gut zu machen. Oder wenn ich mal Mist gemacht habe, mich dafür zu entschuldigen. Und wenn es sein muss, mit der Hilfe von anderen, aber auf jeden Fall die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich sehe darin aber auch die Herausforderungen, Krankheiten, Schicksalsschläge, denen wir uns immer wieder stellen müssen. Lasse ich mich hängen oder bleibe ich dran? Vergebe ich den Leuten, die mir Unrecht getan haben, oder schleppe ich diesen ganzen Ballast mit mir rum? Gehe ich an meine Lebensgeschichte dran oder sage ich, ah nee, das war meine Kindheit, das soll auch in der Kindheit bleiben? Lebe ich in Vorbereitung auf Gottes Zeitpunkte? Wenn wir in dieser vorbereitenden Haltung leben, dann lernen wir, diese Zeitpunkte zu erkennen, wahrzunehmen, weil wir merken, ja, hier sind wir einen Schritt gegangen, jetzt ist das vielleicht das Nächste. Ich habe vor einigen Jahren immer mal wieder Gedanken aufgeschrieben in so eine Art Tagebuch, die mich beschäftigt haben. Gedanken auch, wo ich das Gefühl hatte, dass da mehr hinter sein konnte, als jetzt nur mein eigenes, so, dass Gott da vielleicht irgendwie mit zu tun hat. Und ich habe mir da mal so rückblickend so 2-3 Jahre angeguckt und dachte, wow, das ist wie so eine Linie, die Gott geführt hat. Und dann müsste das hier jetzt vielleicht als Nächstes dran sein. Und das war auch ungefähr das, was ich erlebt hatte in dem Jahr da drauf. Also wenn wir uns aufmachen, und in diesen kleinen Sachen beständig dabei sind, weiterzukommen, dran zu bleiben, erkennen wir die Zeitpunkte, die Gott hat für besondere Momente. Für solche Momente, wo wir dann vielleicht das Gefühl haben, wow, jetzt stimmt einfach alles. Jetzt fühle ich mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Für mich hat dieses im Kleinen treu sein, mein Leben als Vorbereitung sehen, auch dazu geführt, dass ich jetzt in dem ersten halben Jahr von diesem Jahr noch mal eine Seelsorge in Anspruch genommen habe, wo ich 14-täglich zu einer Seelsorgerin hingegangen bin, weil ich gemerkt habe, dass noch Erlebnisse da waren in meiner Kindheit, die ich nicht ganz verarbeitet habe. Da waren ungute Glaubenssätze, die ich loswerden wollte, die mich blockiert haben. Familienmuster, wo ich dachte, nee, ich will es irgendwie anders tun und ich brauche Unterstützung darin, zu lernen, wie kann ich auch anders handeln. Für mich war das ein Schritt von dem, dass ich im Kleinen, in meinem Leben treu sein wollte und lernen wollte, diese Hindernisse zu überwinden. Mein Leben als Vorbereitung auf Gottes Zeitpunkte sehen. Das ist die erste Lektion, die wir von David lernen können. Die zweite ist, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens Gott zu vertrauen. Nur dort, wo wir lernen, Gott zu vertrauen, kann Gott auch der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Nur wo Gott im Mittelpunkt unseres Lebens ist, rechnen wir mit Gottes Möglichkeiten. So oft laufe ich durch die Gegend und rechne mit meinen Möglichkeiten. Sag entweder, das ist so möglich oder ja, wie auch immer, aber da drehe ich mich um mich selbst. Statt innezuhalten und sagen, Gott, ich wünsche mir, dass du der Mittelpunkt bist und mir mit deinen Möglichkeiten begegnest. Beim Thema Gottvertrauen denke ich zum Beispiel auch daran, wie viele Singles es gibt, die sich einen Partner wünschen. Wie oft ist es ein täglicher Kampf, Gott zu vertrauen, dass er die eigenen Bedürfnisse sieht und füllt? Oder ein anderes Thema, Geld. Manchmal ist so viel Monat am Ende des Geldes übrig oder irgendwie Geld ist da oder nicht da, wie auch immer. Vertraue ich Gott, dass er mich versorgt? Und die Frage betrifft Arme und Reiche gleichermaßen. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, man kann es an einem Betrag festmachen. Zum Thema Geld habe ich ein ziemlich cooles Erlebnis gehabt. Das war auch in dieser Zeit, wo ich in Toronto und Kanada war. Ich hatte schon 2 Jahre vorher angefangen, so als Ausdruck von dem, dass ich Gott mein Geld unterordnen möchte, meinen Zehnten gegeben. Also 10% meines Einkommens, die ich in die Gemeinde gegeben habe. Und das ist immer so ein bisschen Risiko. So, was macht das? Habe ich nachher noch genug Geld oder nicht? Besonders als Teenie, da hatte ich noch nicht so viel Geld. Und es ist einfach so ein Ausprobieren. Und das war und es funktionierte irgendwie offensichtlich. Und dann bin ich von meinem Ersparten nach Toronto gegangen und ich wusste, okay, mein Erspartes wird dabei draufgehen. Und meine Eltern hatten mich in der Zeit unterstützt. Und ich bin auch von einem lieben, befreundeten Paar unterstützt worden. Und ich betone das so, weil die hatten mich mit 50 Euro im Monat unterstützt. Also mal 5 Monate sind 250 Euro. Und ich hatte diese Zeit genossen und gut, ich kann das Geld auch ein bisschen zusammenhalten, das war auch mein Vorteil vielleicht. Aber ich hatte nicht das Gefühl, Mangel zu haben. Und als ich nach Hause gekommen bin, ich hatte ungefähr 250 Euro auf dem Konto. Und dachte ich so, oh ja, nicht schlecht. Und dann fiel mir das ein, Moment mal, dieses Paar hat mich mit 50 Euro im Monat unterstützt und das ist jetzt genau der Betrag, den ich nachher noch übrig habe. Und in dem Moment war es mir so, als ob Gott sagt, hey, ich habe die geschickt, damit du nicht bei null anfangen musst. Wow, für mich war das so ein Riesenpunkt, wo ich gemerkt habe, Gott versorgt mich, Gott ist da, Gott trägt. Ein anderes Beispiel von Versorgung und von Gottvertrauen. Vorhin ist ja schon über den Kindergottesdienst gesprochen worden. Letzte Woche war ich auch im Kindergottesdienst und wir hatten ein spannendes Thema. Es ging auch um Mose und um Anführer sein und wo das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden ist und dann vor diesem Meer steht und von hinten kommen die Soldaten vom Pharao. Das Volk kriegt die Krise, ist eingekesselt zwischen Meer und den Soldaten. Und ich meine, das Volk Israel hat gesehen die ganzen Plagen in Ägypten. Die haben gesehen, wie tagsüber eine Wolkensäule vor ihnen hergegangen ist, wie nachts eine Feuersäule vor ihnen hergegangen ist. Die wussten, was die Realität Gottes war. Und die haben die Krise bekommen. Mose, wie konntest du nur und hättest du mal und überhaupt. Und dann spricht Gott in diese Situation. Vertraut mir. Vertraut mir. Und wir haben im Kindergottesdienst da was zugebastelt. Das ist so eine kleine Schachtel, die so eingeknickt ist, so als Zeichen dafür, dass Gott das Meer geteilt hat. Und mit diesem kleinen Wort, vertrau mir. Mich hat das total berührt, letzte Woche, wo wir das gebastelt haben, weil das wie so ein Zuspruch ist. Vertrau mir, ich kann Unmögliches möglich machen. Ich kann das Meer auch in deinem Leben teilen. Ich weiß nicht, ist vielleicht jemand hier, der besonders herausgefordert ist, gerade in einer bestimmten Situation Gott zu vertrauen? Ich würde die Schachtel gerne verschenken als Zuspruch. Du hast aufgezeigt. Genau, einfach so als Zuspruch, dass Gott das sieht und dass du Gott vertrauen kannst, dass er die Macht und die Stärke hat, einzugreifen. Wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, werden in unserem Leben die Riesen in Krisen wie Berge, wie Zwerge. Wenn wir Gott vertrauen, werden in unserem Leben die Riesen in Krisen zu Berge wie Zwerge. David hatte den Mut, gegen Goliath zu kämpfen, weil er sicher war, dass er Gott vertrauen konnte, dass Gott ihn berufen hat, in dem Moment das zu tun. Er war vorbereitet und hat Gott vertraut. Ich denke, wir alle waren schon mal erfolgreich. Wir haben was besonders gut hinbekommen, eine schwierige Situation gemeistert, eine Herausforderung überwunden. Und dann passiert es ja so leicht, dass man sich darauf ausruht. Ach, schön, dass wir es geschafft haben, jetzt ist alles vorbei. Jetzt können wir wieder normal weiterleben. Oder eine andere Situation ist, dass wir in einer neuen Herausforderung versuchen, genau das Gleiche zu machen, um die Herausforderung zu überwinden. Also gleiche Methode, gleiches Herangehen, in der Hoffnung, dass wir dann erfolgreich sind. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir dann nichts von diesen beiden Lektionen gelernt. Wo wir uns auf Erfolgen ausruhen, ist unser Leben keine Vorbereitung mehr auf Gottes Zeitpunkte, auf den nächsten Zeitpunkt, den Gott uns schenken möchte, um Riesen zu überwinden. Wo wir versuchen, eine neue Herausforderung mit genau der gleichen Methode zu bewältigen, leben wir aus eigener Kraft und definitiv nicht aus Gottes Möglichkeiten. Die Geschichte von David und Goliath ist, bevor David König wird. Das ist so sein Karrierebooster gewesen quasi. Er hat, also diese Situation hat David sehr, sehr sichtbar gemacht. Er ist von jetzt auf gleich zum Nationalhelden geworden und dann ein paar Jahre später zum König. Und als er gerade zum König gesalbt worden ist, hat er eine dritte Lektion gelernt. Nämlich, was notwendig ist, um nicht nur einmal so einen Riesen zu besiegen, sondern dauerhaft. Und da lese ich jetzt aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 5, Vers 17 bis 25. Die Philister, also eine Volksgruppe neben Israel, hörten, dass man David zum König von Israel gesalbt hatte. Darauf zogen alle herauf, um David gefangen zu nehmen. David erfuhr davon, zog sich in eine Bergfestung zurück. Kurzer Einschub: Salbung bringt Widerstände. Wenn wir zu etwas berufen sind, können wir eigentlich damit rechnen, dass das auf Widerstände stößt. Das ist jetzt nichts Besonderes und das können wir einfach überwinden. Also mehr überwinden als einfach, aber ja. Ich lese weiter. Als die Philister herankamen und in der Raphaita-Ebene umherstreiften, befragte David den Herrn. Er sagte: Soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr antwortete David: Greif sie an, denn ich werde die Philister bestimmt in deine Hand geben. Da zog David nach Baal Perasim. Dort schlug er die Philister und sagte: Der Herr hat die Reihen meiner Feinde vor meinen Augen durchbrochen, wie Wasser durchbricht. Deshalb nennt man jenen Ort Baal Perasim, Herr der Durchbrüche. Doch die Philister zogen nochmal herauf und streiften in der Raphaita-Ebene umher. David befragte wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm: Zieh nicht hinauf, umgeh sie in ihrem Rücken und komm von den Barkabäumen her an sie heran. Wenn du dann in den Wipfeln der Barkabäume ein Geräusch wie von Schritten hörst, dann beeil dich, denn dann geht der Herr vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen. David tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und er schlug die Philister von Geba bis dort, wo es nach Gesa geht. mehrere Kämpfe, unterschiedliche Herangehensweisen. Die Philister streifen in dieser Ebene umher und David lernt, dass drei Dinge wichtig sind, um immer wieder erfolgreich Riesen zu überwinden. Das Erste, was David tut, ist, er zieht sich in einen sicheren Ort zurück. Hier in der Geschichte ist es die Bergfestung, wo er sich zurückzieht und Gott sucht. Was auch gleichzeitig das Zweite ist, nämlich er sucht Gott. Und das Dritte ist, keine Strategie aus der Vergangenheit wird wiederholt. Er sucht Gott neu. Er fragt nach einer frischen Strategie. Diese drei Punkte, mich an einen sicheren Ort zurückzuziehen, Gott zu suchen und eine neue Strategie zu haben, das ist was, womit ich diese Woche sehr herausgefordert war, das auch für mich ganz praktisch zu lernen. Im Übrigen glaube ich, dass es immer wieder Punkte gibt, wo wir das Gleiche lernen oder nochmal vertieft lernen und nicht das immer so 100% abhaken. Gerade bei verschiedenen Lebensthemen, finde ich, geht es oft so. Und diese Woche war ich enorm herausgefordert, weil ich eine tierische Unruhe hatte. Ich konnte mich nicht konzentrieren, bin rumgelaufen wie so ein aufgescheuchtes Eichhörnchen. Ich dachte, Philipp, du musst die Predigt schreiben und es ging nicht. Ich wusste noch nicht mal, wo das herkommt. Ich meine, ja, ich habe viele Veränderungen gerade in meinem Leben, viel, was ich planen, organisieren muss, aber das war ungewöhnlich. Und ich war herausgefordert, damit umzugehen. Das war wie so ein Riese, der vor mir stand und so, Philipp, jetzt reagier mal. Was ich gemerkt habe, ist, dass wenn ich nachts nicht schlafen kann, ich habe mir dann zum Teil um 1 Uhr nachts, habe ich mir das Handy geholt, Lobpreis angemacht und aufs Kopfkissen gelegt und gemerkt, okay, das hilft mir. Ich bin ruhiger geworden, konnte schlafen, zumindest bis zum nächsten Morgen hat es gehalten. Das war so ein Stück von meinem sicheren Ort. Ein anderer Teil von dem sicheren Ort war, dass enge Freunde von mir für mich gebetet haben. Und die ganze Zeit habe ich mich aufgemacht und gesagt, Gott, was ist das Problem? Was willst du tun? Ich meine, ich weiß bis heute nicht, woran es liegt, aber ich weiß, dass Gott mich da irgendwie rausgeführt hat. Er hat mir wieder Ruhe gegeben. Und es war eine Zeit, wo ich jetzt im Rückblick merke, die letzten Tage waren irgendwie intensiv mit Gott. Da war irgendwie mehr Nähe da, mehr. Er war irgendwie doch greifbarer in der Zeit, ohne dass ich das jetzt an irgendwas Konkretem festmachen könnte. Und gleichzeitig merke ich, ich habe jetzt keine Strategie, wo ich sage, beim nächsten Mal muss ich das jetzt genau so machen. Es hat dieses Mal funktioniert. Dieses Mal war dieses, ich mache mir Lobpreis an, weil ich irgendwie mal gehört habe, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das war der Gedanke, der mir kam. Und es hat funktioniert. Ein anderes Mal kann vielleicht sein, dass ich beten soll oder einfach schweigen soll, warten soll. Ich weiß es nicht, was das nächste Mal ist. Aber dieses Mal war es so. 3 Schritte. Mich an einen sicheren Ort zurückziehen, Gott suchen und nach einer neuen Strategie suchen. Oder die Strategie von Gott erfragen. Wie geht es euch mit euren Hindernissen? Womit seid ihr gerade konfrontiert? Ich möchte noch ein paar Fragen, einfach so zum Abschluss, für euch zum Nachdenken und Reflektieren sagen. Die sind auch auf der Folie. Genau. Verstehe ich mein Leben als Vorbereitung auf Gottes Zeitpunkt? Halte ich aus, auf Gottes Zeitpunkt zu warten? Vertraue ich Gott in den verschiedenen Bereichen meines Lebens? Was ist mein sicherer Rückzugsort? Mache ich mich auf, Gott zu suchen? Oder vielleicht neu auf, Gott zu suchen? Und bin ich bereit, mich auf eine frische Strategie einzulassen? Lass uns einen Moment darüber nachdenken und es für uns und vor Gott bewegen. 2 Punkte, wo ihr sagt, ja, die sind für mich, die möchte ich gerne mitnehmen. Und behaltet die doch. Man kann nicht alles behalten. Ich glaube, da muss man auch ehrlich werden. Jesus, danke dafür, dass du uns immer wieder herausforderst, Schritte zu gehen. Aber dass du uns auch den Mut schenken wirst und das Vertrauen zu dir, dass wir es bewältigen können, mit dir, durch dich. Geh du da bitte mit uns an den Stellen, wo wir jetzt heute Morgen angesprochen worden sind. Halte du dieses Thema jetzt, unser persönliches Thema, wach bei uns und segne du uns dafür.